Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin, Christian Wichert, und wir starten wie immer einmal mit einer Selbstvorstellung.
Hi, grüß dich. Ja, genau, Chris, ich bin 36 Jahre alt, komme aus Braunschweig, ursprünglich mal Sportmanagement studiert, dann habe ich 5 Jahre im Profifußball gearbeitet bei Eintracht Braunschweig im Nachwuchsleistungszentrum und mich dann selbstständig gemacht mit meinem Kollegen Sebastian Munrutz zusammen. Wir haben zwei Firmen gegründet, einmal CogniProof, wo es um die kognitiven und mentalen Fähigkeiten geht. Also zum einen trainieren wir Nachwuchsfußballer, teilweise auch Erwachsene, um eben die Entscheidungsfreudigkeit im Fußball etwas zu verbessern. Und zeitlich geht es aber auch um genau das Thema, das mentale Training, wo es dann darum geht, zum Beispiel, wie setze ich mir Ziele, wie kann ich besser mit Druck umgehen im Spiel, wie kann ich vom Trainingsweltmeister auch die PS ins Spiel umsetzen und so weiter. Und das andere ist, dass wir dann noch eine Spielerberatungsfirma hatten, wo die Einflüsse auch mit dann reingekommen sind, genau das quasi. Also wie kann ich Spielern dabei helfen, im Prinzip ihre Ziele im Fußball zu erreichen? Genau. Das dazu, und dann haben wir jetzt vor ein paar Wochen ein Buch rausgebracht, Fußball Mindhacks, und da soll es ja dann heute auch drum gehen, ne?
Ja, genau, perfekte Überleitung. Und dann ist natürlich erstmal spannend vielleicht für die Hörer. Du hast den Titel ja schon genannt und der lässt ja schon ein bisschen anklingen, worum es gehen könnte. Aber am besten gehst du einmal so ein bisschen darauf ein, was ist die Zielgruppe, was war das Ziel bei dem Projekt? Ja, genau.
Also, wir haben so ein bisschen immer geguckt, was kann man noch machen an Möglichkeiten, weil viele Leute wollen auch vielleicht nicht ins Coaching direkt kommen oder wissen nicht oder sind sich unsicher. Und die Idee war eigentlich so für Nachwuchsfußballer ein praktisches Arbeitsheft rauszugeben. Also wenig Theorie und mehr Übungen. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Das sind diese Mindhacks, ne? Also diese Übungen, diese ja, kleinen Dinge für den Kopf, die du eben machen kannst, für dich, um dein Spiel abseits des Feldes zu optimieren. Die Zielgruppe richtet sich primär an junge Fußballer und Fußballerinnen natürlich auch im Alter von, ich sag mal so 10 bis 16 Jahre ungefähr. Aber ist auch eine Hilfe gedacht für Eltern oder auch für deine Zielgruppe, also für Trainer, dass die auch gucken können, was kann ich vielleicht noch mitgeben. Und so weiter. Es ist aufgebaut in verschiedene Kapitel mit dem Grundgedanken, jeder Fußballer ist ja anders. Ne? Also niemand braucht alles, manche brauchen vielleicht auch vermeintlich gar nichts, dass du gucken kannst, welches Thema ist wohl für mich gerade besonders interessant, wo habe ich Optimierungsbedarf und da kann ich mich dann langhangeln. Das heißt, da kann ich mir dann die Übungen raussuchen, die kann ich dann machen und wenn ich das gemacht habe, vielleicht merke ich ja, dass ich besser werde. Dann kann ich das Buch zur Seite legen und vielleicht ploppt ja in 3, 4 Monaten, 3, 4 Wochen, 2 Tagen, wie auch immer, neue Themen auf und dann kann ich daran gehen. Das heißt, der Unterschied ist oder das Ziel ist, die Idee ist, wirklich praktische Übungen mitzugeben, weil es reicht nicht aus, im Fußball sich ein Video anzugucken oder auch nur einen Podcast zu hören. Das ist immer eine gute Sache, sondern ich muss halt machen.
Genau, und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Kapitel ja so geordnet, dass sie aufeinander aufbauen. Oder? Oder nicht?
Nicht unbedingt. Sie sind in der Reihenfolge, wie eigentlich der Anfang vom Grundgedanken her am sinnvollsten ist. Das heißt, wenn das Thema ganz neu ist, fängt immer alles mit dem Selbstbewusstsein an und zieht sich dann durch über Selbstvertrauen, Ziele, Stärken bis hin letztendlich zu Ernährung, also Ernährung für den Kopf, wenn wir so wollen, als Kapitel.
Ja, also ich meinte jetzt mit aufeinander aufbauen. Du hast ja schon gesagt, dass jetzt nicht jeder alles machen muss, aber also jetzt, du hast ja schon die Beispiele genannt, dass es losgeht mit Selbstbewusstsein aufbauen. Und das
Ja.
ist dann ja auch eine Grundbedingung, um das Selbstvertrauen zu stärken. Also das ist, glaube ich, die Logik dahinter, oder?
Genau, also es schadet nicht, das Ganze einmal von Anfang bis Ende zu lesen. Du siehst ja, es geht ja sehr schnell. Es ist jetzt nicht, wo man 3 Monate dran sitzt, sondern es fängt ja immer an mit mit einer Einleitung, wie das Buch, was die Ideen dabei sind. Und dann geht es ja darum, quasi kurzer Theorieteil, eine Seite in großer Schrift, liest man in einer Minute maximal. Und dann kann ich gucken, okay, so ist das. Und dann kannst du dich quasi langhangeln. Es schadet nicht einmal, das Buch zu lesen, ja, aber du kannst auch theoretisch gleich zum anderen Kapitel springen, je nachdem, wie es ist, um einfach wirklich in die Praxis reinzugehen, ne? Also natürlich, der Traum ist es einmal, dass jeder das Buch einmal durchliest, vielleicht noch ein zweites Mal. Das wünscht sich ja jeder gerne, der was geschrieben hat. Aber in der Praxis ist das einfach unwahrscheinlich. Ich habe mal gelesen, 90% der Leute, die ein Buch kaufen, lesen es nicht zu Ende. Also quasi 9 von 10 oder 90 von 100. Wir können das jetzt weitermachen, ne? Und daher kannst du auch einfach irgendwo reinspringen und dann gucken, wo du glaubst, was vielleicht gerade das Richtige ist. Weil manchmal ist es ja auch einfach so der Best Guess, ne? Ich rate einfach, ich weiß es nicht. Woher auch, ne? Wir wissen ja auch nicht alles. Kann funktionieren. Und worum es ja geht, wirklich mit dem Hinweis, es geht ums Ausprobieren, ne? Ums Ausprobieren. Weil oft ist es so, eine Sache gefällt nicht und dann sagen viele Leute, ja, das ganze Thema ist gar nichts für mich. Kennst ja vielleicht auch, ne? Ja, mal ausprobiert und dann aber vielleicht noch ein zweites, ein drittes Mal machen oder woanders hingehen, ne, wenn es wirklich nicht hilft.
Ja, ich glaube auch, dass die Übungen, die sind ja so praktisch, dass wenn man auf den Titel schaut als Spieler und dann kann man ja schon irgendwo so was damit anfangen, könnte das etwas sein, was mich gerade beschäftigt. Und wenn du dann auf die Übung spätestens schaust, würde ich auch sagen, dann merkst du auch, ja, okay, zielt das auf etwas ab, was jetzt wirklich für mich relevant ist.
Genau.
Dann wäre für mich halt die nächste Frage, du hattest ja schon anklingen lassen, das Buch ist für Spieler geschrieben, aber kann eben auch Trainern oder Eltern weiterhelfen. Und jetzt ist natürlich für mich interessant, wie können Trainer sich solche Mindhacks dann zunutze machen in ihrer täglichen Arbeit?
Ja. Zum einen natürlich hilft es als Trainer ein Grundverständnis zu haben, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt und zu verstehen, jeder Spieler ist anders. Was jetzt für einen vielleicht funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Oft wird ja im Fußball immer nach der einen Übung gesucht oder nach dem Konzept, was am besten ist. Aber in der Realität ist es so, dass das nicht existiert. Wir wissen nicht, was das Training ist. Wir können in diese Blackbox-Spieler nicht reinschauen. Das heißt, wenn wir jetzt aus dem, ich sage mal, kognitiven Training kommen und wir wollen Neuroathletik haben, dann nehmen wir Musiala und sagen, der hatte diese Brille aufgehabt, ne? Wo er halt quasi nicht richtig gucken kann. Man nimmt ihm etwas weg und darum soll er so ein guter Dribbler geworden sein und so unglaublich gut im 1 gegen 1 oder wie auch immer. Ja, aber wir wissen es ja überhaupt nicht, ne? Das ist jetzt einfach dann das Marketing-Tool, was sich die Neuroathletiktrainer raussuchen, um zu sagen, guck mal hier, kann ich auch verstehen, weil es ja auch helfen kann. Also so ist es ja nicht, ne? Ich bin da jetzt kein Feind von. Oder wir gehen weiter zurück. Was hat denn Lionel Messi von 3 bis 16, 17, 18 Jahren gemacht, wo dann sein Durchbruch kam? Und die Antwort ist auch da. Wir wissen es nicht. Das heißt, als Trainer kann ich einmal sehen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Und dann kann ich natürlich sowas selbst vielleicht mal mit einbauen in die Sommervorbereitung oder immer wieder. Ich kann mir klar machen, okay, warum funktioniert vielleicht ein Spieler gerade nicht so im Spiel, wie es eigentlich sein müsste? Und was kann ich dem vielleicht für Tools an die Hand geben? Ne? Was kann ich zum Beispiel konkret machen? Es wird ja oft gesagt, es fehlt am Selbstbewusstsein. Dabei ist vielleicht eher Selbstvertrauen das richtige Wort. Oder vielleicht auch, dass wir. Und das ist ja auch so ein Thema, darum ist es ja auch ein Punkt, das Kapitel Stärken. Wir fördern oft Dinge, die wir sehen, die nicht gut sind, weil wir nun mal in Deutschland sehr defizitär erzogen sind. Das heißt, das bedeutet, wir konzentrieren uns oft auf Dinge, die wir nicht können. Und das ist aber genau das, was man im Fußball nicht machen muss. Ich hatte das mal ein ganz konkretes Beispiel mit einem Spieler vom 1. FC Nürnberg im Nachwuchs. Der ist so 1,70 Meter groß. Sehr schnell, guter erster Kontakt, gute Bälle, hat sowohl auf der 6, auf der 8, aber auch außen gespielt. Das konnte er, guter Abschluss, beidfüßig. Und was war der konkrete Hinweis des Trainers? Er soll an seinem Kopfballspiel arbeiten. Ja, jetzt musst du dir vorstellen, der steht dann, hat dann nur noch außen gespielt. Wie viele hohe Bälle muss er denn wirklich verteidigen, die auf seine Seite kommen? Das sind ja nicht viele. Und dann, wo steht er bei Standards? Ja, auf der einen Seite sichert er ab bei Offensiven und auf der anderen Seite soll er schnell umschalten. Das heißt, er kommt nach Standards oder Ecken nie in den Kopfball rein. Warum soll der an seinem Kopfballspiel arbeiten? Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Wenn wir sagen, wir wollen Spieler haben, die besser sind, müssen wir die zwei, drei Dinge trainieren, die sie wirklich gut können. Und dabei kann das ja auch helfen, sich einfach als Trainer mal zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich da? Und dann kann ich sagen, gut, das sollte ich vielleicht mal konkret fördern. Wenn ich die Zeit habe, mit Spielern zu sprechen, kann ich sagen, pass auf, hier ein, zwei, drei Sachen, die kannst du gut, arbeite weiter daran. Und das wäre eine Sache, da hast du noch Luft nach oben. Heißt ja nicht, dass wir gar nicht daran arbeiten sollten an Schwächen. Das meine ich nicht, sondern ich meine, der Fokus sollte da drauf liegen. Und dabei kann das Buch natürlich helfen, Unter anderem sich einfach mal klar zu machen, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht als Trainer noch?
Da sind jetzt auf jeden Fall viele Punkte bei, wo ich sage, das können Trainer dann irgendwie für sich nutzen. Also eine Sache, die du angesprochen hattest, war, dass man als Trainer ja Unterschiede anerkennen sollte. Und
Ja.
das ist ja zum Beispiel auch was, naja, jetzt könnte man sich ja mit diesen Mindhacks als Trainer die Frage stellen, okay, also soll ich mir jetzt dieses Buch kaufen und dann sehe ich ein Problem bei einem Spieler? Und dann gebe ich ihm zum Beispiel diesen Mindhack mit, dass er den mal ausprobieren kann. Das wäre ja eine Möglichkeit, wie man an die Sache rangehen kann. Ich sehe aber auch
Genau.
noch weitere Einsatzgebiete so in dieser wirklich täglichen oder, naja, wöchentlichen Arbeit, wenn der Spieltag ansteht, zum Beispiel eine Kabinenansprache, wenn wir von
Ja.
diesen Unterschieden sprechen. Oft sind ja diese Kabinenansprachen bei Trainern so aufgebaut, dass sie irgendwie davon ausgehen, dass ich mit denselben Worten alle Spieler irgendwie gleich abholen kann. Aber jeder Spieler braucht ja etwas anderes. Das heißt, wie könnte man das vielleicht bei Kabinenansprachen mit einbeziehen, diese Unterschiede?
Ja, also das ist natürlich auch die Frage, wie lange du jetzt mit dem Team arbeitest und wie gut du die Leute kennst, weil auch als Trainer da zu versuchen, alles richtig zu machen, wird dir auch nicht gelingen. Ich meine, du musst ja alleine eine Aufstellung machen mit 11 Leuten, das heißt, die anderen 11, die du noch hast im Kader wahrscheinlich, oder 8 oder 12, wie auch immer, fühlen sich dann erstmal auf den Fuß getreten, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man es im Vorfeld gemacht hat, ne? Also natürlich kann man schon, wenn man einzeln spricht, seinen Ton anpassen. Dafür muss man die Leute kennen. Ansonsten kannst du ja gar nicht differenzieren. Das heißt, du müsstest im Vorfeld dein Team kennenlernen, verstehen, wie tickt jemand, das so rausfinden, ne? Also einfach zu verstehen, was ist dem wichtig, warum ist die Person hier, was machen die? Oder aber auch natürlich vielleicht zu versuchen, bei so Ansprachen sowohl eine Routine zu haben. Das heißt, dass es immer ähnlich aufgebaut ist vom Ablauf. Das heißt, selbst wenn es vielleicht manche Spieler nicht unbedingt dann total abholt, aber dass sie wissen ungefähr, was passiert. Ne? Oder auch mal bewusst nicht. Ich meine, da gibt es ja auch die wildesten Geschichten von José Mourinho, kann ich mich daran erinnern, der dann das Team 15 Minuten einfach nur angeguckt hat und gar nichts gesagt hat. Und das war dann die Ansprache, als es nicht lief. Das sollte man vielleicht nicht mit jungen Leuten machen. Ne? Also das ist ja auch so, mit wem arbeite ich? Ne? Mit Profis kann ich das vielleicht machen, kann ich probieren, kann natürlich auch voll nach hinten losgehen. Ne? Also das wissen wir nicht. Ausprobieren. Aber auch das ist ja die Einladung, einfach zu versuchen, ein bisschen zu machen. Und ich hatte es neulich gesehen, was wir ja auch drin haben, in einem Kapitel, da geht es ja um das Spannungslevel, ne? Weil ich meine, du willst ja als Trainer mit der Ansprache im Prinzip die Spannung aufbauen, ne? Du willst ja, dass das Team dann top rauskommt. Darum geht es ja. Viele machen das mit Musik. Das ist die Musik-Playlist, heißt der Mindhack. Da werden sich viele denken, hä, was ist denn das für ein Mindhack? Das ist ja klar, mit Musik kann man halt den Zustand verändern. Da wird aber oft versucht, dass es quasi immer das Gleiche gibt vom Spiel. Das heißt, immer die gleiche Playlist. Das finde ich auch gar nicht verkehrt, aber auch damit wird man nicht jeden erreichen. Das heißt, manche Spieler fahren vielleicht besser, wenn sie ihre eigenen Dinge hören. Das heißt, auch da zu erkennen, auf dem Weg zum Spiel oder auch vorher, können die auch nochmal in sich gehen, je nachdem, wie es umsetzbar ist, ne? Also ich denke jetzt einfach nur hier laut, quasi zu sagen, okay, was brauche ich denn? Weil das ist ja, manchmal bist du vielleicht über. Dann musst du auch gucken, dass du den Spieler etwas beruhigst oder er sich beruhigt, sie sich beruhigt. Oder du bist drunter. Vielleicht bist du sehr nervös. Dann kann das natürlich helfen, das nochmal aufzubauen, weil du willst ja beide Extreme nicht haben. Du willst ja niemanden, der auf dem Platz total unsicher ist und ängstlich ist und gar nicht weiß. Da könnte man dann auch abseits sagen, pass auf, heute, ich merke, dass du bist angespannt. Versuche erstmal die Basics zu machen. Du musst nichts Außergewöhnliches machen. Spiel einfache Bälle. Finde erstmal rein, ne? Das sagen auch viele Profis tatsächlich, dass sie das machen, 30, 35 Minuten lang in der ersten Halbzeit, nicht zu versuchen, den Traumpass zu spielen oder sonst irgendwas oder die Ultra-Defensivaktion zu haben, sondern erstmal Basics. Einfach easy. Oder du merkst, jemand ist total drüber und wenn der rausgeht, haut er sich gleich rein. Das gibt es ja auch. Gelbe Karte 79., gelb-rote 81., ne? Das kennen wir ja auch. Es passiert jedes Jahr. Ja, dann zu sagen, okay, fahr mal ein bisschen runter, ne? Vielleicht, je nachdem, mach nochmal vor dem Spiel eine Atemübung. Oder hör eine andere Musik, ne? Du musst heute mal ein bisschen runterfahren. Das einfach wären so Tipps und Tricks, die man versuchen könnte. Vielleicht, oder auch da mit dem Hinweis, weil das ist ja auch viel auch auf einmal. Es ist nicht alles für jeden, ne? Auch nicht für jeden Trainer, das verstehe ich. Manches ist auch zeitlich nicht umsetzbar. einfach das Bewusstsein zu haben, es gibt Möglichkeiten, die helfen können. Man ist nicht hilflos als Trainer, ne? Sondern es gibt Dinge, die auch nichts kosten, die sehr einfach sind und einfach das Gespür dafür zu haben, die Aufmerksamkeit dahin mal zu lenken, das ist die Idee dann dabei, würde ich sagen.
Du hattest ja schon richtig gesagt, dass man in der Kabinensprache, du kannst ja nicht differenzieren, weil du sprichst ja in dem Moment zu allen.
Ja.
Aber was ich glaube ich schon wichtig finde, ist sich irgendwie klar zu machen, dass es eben, was ja wieder auf diese Unterschiede abzielt, es gibt Dinge, die motivieren den einen Spieler total und den anderen ziehen sie komplett runter. Und das sind dann vielleicht Dinge, die man nicht in solch einer Kabinenansprache zu allen sagen sollte, sondern dann eher etwas findet, was zumindest nach der eigenen Einschätzung für keinen irgendwie komplett kontraproduktiv ist und dann eben individualisieren kann, indem man dann nochmal Einzelgespräche, ja, führen kann. Wenn man rechtzeitig am Spieltag da ist, hat man ja auch für solche Dinge dann Zeit, ja.
Ja, es muss ja auch immer nicht viel sein. Manchmal sind es ja auch zwei, drei Sätze, die helfen können, ne? Es muss ja dann nicht immer, oder auch das Coaching im Spiel. Aber bei der Kabinensprache hast du recht, ist natürlich schwierig, weil was dem einen gut tut, dem anderen vielleicht nicht. Es ist dann ein schmaler Grat, ne? Das muss ich dann ausprobieren, ne? Vielleicht auch mir Feedback mal einholen, auch vom Trainerteam oder sowas, ne? Das ist ja, also das sind dann ja auch andere Möglichkeiten, die man als Trainer hat, um das vielleicht weiterzuentwickeln. Ne? Also auch da, es gibt ja nicht die eine Ansprache. Wenn es so wäre, dann müssten wir kein Fußball mehr gucken, weil dann wäre alles komplett ausbalanciert und so ist es ja nicht, ne?
Total. Und was ich auch total spannend fand, war dein Beispiel mit Musiala. So, und klar, also wir werden jetzt in dieser Folge nicht irgendwie die Antwort dafür finden, warum er da so gut geworden ist, aber du hast ja schon gesagt, dass es ja verschiedene Erklärungsansätze dafür gibt, die man irgendwie nennen könnte. Und ich glaube, weil du hast ja auch ein Kapitel im Buch zusammen mit Sebastian Mundrutz drin, was Stärken einsetzen heißt. So,
Ja.
und das muss ich ja als Trainer auch erstmal meinen Spielern erlauben. Also wenn wir jetzt dieses 1 gegen 1 da immer mutig reinzugehen nehmen, das ist ja etwas, was im Jugendfußball Trainer ganz oft gar nicht sehen möchten, weil die, keine Ahnung, da selbst mit ihren Nerven dann nicht klarkommen. Man weiß es nicht, denen das Risiko einfach zu hoch ist. Und das wäre halt zum Beispiel ein Erklärungsansatz, den Musiala ja, glaube ich, auch selbst mal gesagt hat, dass das eben in England so war, dass er.
Genau, das hat er gesagt. Er hatte gesagt, dass er den Vorteil hat, in England ausgebildet worden zu sein, wo man ihm auch die Freiheit gibt, Fehler zu machen. Ne? Also ich habe es jetzt nicht Wort zitiert, sondern so sinngemäß. Ne? Genau, das ist auch ein Problem, was der deutsche Fußball hat. Aber ich weiß nicht, ob man schon so weit ist. Heute hatte Matthias Sammer auch ein Interview rausgegeben, wo er den Nachwuchsfußball, den Fußball generell total zerpflückt. Gut, für ihn geht es immer darum, Führungspersönlichkeiten zu haben. Ich weiß jetzt nicht im Detail, was für ihn eine Führungspersönlichkeit ist. Da denkt man wahrscheinlich an den General, so Stefan Effenberg mäßig. Aber es gab ja auch andere gute Spieler, zum Beispiel Philipp Lahm, die jetzt nicht über unbedingt, ne? Also Ancelotti hat es mal eingeteilt in den Leader qua Charakter oder qua Persönlichkeit, ne? So ein Sergio Ramos bei Real Madrid und den qua Technik, also den spielerisch einfach starken, der als Vorbild vorangeht, Cristiano Ronaldo, ne? Aber der deutsche Fußball geht oft nach Trends. Ne, es ist ein Jahr, musst du irgendwie spielstarke, keine Ahnung, was Torhüter und Innenverteidiger haben. Das war so die Zeit, also ich fasse es jetzt einfach zusammen, ne, wo dann auch Boateng rauskam und Hummels. Dann hattest du danach gesagt, nee, oh, jetzt haben wir die Stürmer vernachlässigt, wir müssen wieder mehr Bälle reinspielen. Aber Kopfbälle sind ja nicht so gut, das heißt, das machen wir dann lieber doch wieder nicht. Dann kam irgendwann mal die Augenklappe auf den Markt, wo auf einmal alle mit einer Augenklappe rumgelaufen sind. Ja? Dann ging es um Dribbling. Ich kann mich gut daran erinnern, alle im Nachwuchsleistungszentrum sollten dribbeln können. Warum? Ne? Und genau das ist ja das Thema, wenn ich da erkenne, jemand kann das sehr gut oder jemand kann das nicht gut, dafür das gut, dann sollte ich ja, na klar, ne, es gibt halt auch Übungen, man darf auch mit einem Dribbling trainieren, ist ja nicht schlecht, im Fußball dribbeln zu können, ja. Die Frage ist, muss mein Dribbling für mein Spiel auf dem Level von Musiala sein oder bin ich vielleicht eher so ein Typ wie Toni Kroos, ne, und arbeite lieber daran, Bälle zu spielen und habe einen guten ersten Kontakt oder habe Spielverständnis, ne? Hat Musiala natürlich auch, keine Frage. Und dann muss ich den Raum ermöglichen, den Spielern genau das, Innovation zu finden. Und das ist ja immer Trial and Error, ne? Das ist halt, du versuchst etwas, es klappt nicht, du versuchst, es klappt nicht, du versuchst, es klappt, aber irgendwann klappt's. Das ist Innovation. Das ist, viele sagen ja auch, sie wollen auf der einen Seite Raum zum Fehler geben und zum Wachstum. Auf der anderen Seite brüllen sie genau dann rein, wenn so etwas passiert, ne? Und dann muss ich vielleicht auch erklären, vor dem eigenen 16er ins Dribbling zu gehen gegen drei Leute, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber im letzten Drittel, da hast du heute mal alle Freiheiten. Probier aus, ist egal. Und dann muss ich auch verstehen, es geht gerade im Nachwuchs nicht immer nur um Ergebnisse, ne? Also, ja, das sagt der Julian Nagelsmann, glaube ich sogar. Am liebsten wäre ihm natürlich, wenn man gut spielt und gewinnt. Am zweitliebsten wäre ihm, wenn man gut spielt und verliert. Und am wenigsten lieb wäre ihm, wenn man schlecht spielt und gewinnt, weil das einfach die falsche Message ist, ne? Und ich glaube, das ist so ein Gedankenansatz, den mehr Trainer brauchen. Und auch da nicht jetzt absolut da reingehen und zu sagen, Ergebnisse sind überhaupt nicht mehr wichtig. Na klar sind die wichtig. Wir treten ja gegeneinander an, aber eben nicht um jeden Preis.
Du hattest ja einmal das Beispiel Effenberg genannt und dann nochmal Lahm. Und naja, der Garten beim Nachbar, der ist ja immer ein bisschen schöner gerne mal. Und das finde ich ist dann auch irgendwie was man als Trainer vermitteln kann, weil Spieler aus meiner Erfahrung heraus, du hattest ja auch diese ja, Kultur in Deutschland angesprochen, dass man gerne auf Defizite schaut. Und das beobachte ich halt auch viel bei Spielern, dass sie dann keine Ahnung, sagen, sie sind nicht so der körperliche Spieler. Wenn man jetzt Philipp Lahm gesehen hat, wird man auch nicht sagen, das war der körperliche Spieler. Der war aber in zwei Kämpfen ganz schön stark defensiv. Ja, dass man einfach auch da Spielern oder Spieler irgendwie dahin kriegt, dass sie auch, naja, ihren Spielertyp, wie sie sind, wo sie ihre Stärken haben, dass sie das anerkennen. Ja, und sich darauf konzentrieren und nicht so auf andere, woanders
Oder
hinschauen.
vielleicht auch überhaupt erstmal verstehen, ich habe auch tatsächlich etwas, was ich gut kann. Ne? Also das muss ja nicht dann gleich das Beste der Welt sein, aber ich kann das gut. Ne? Auch zu sagen, hey, diese ein, zwei Sachen kannst du wirklich gut. Das ist wirklich, das ist sehr, sehr gut. Dann mach das weiter, das ist top. Ne? Und gut, das kannst du nicht so gut. Aber nicht immer nur, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Sondern auch da, beides ist in Ordnung. Man darf natürlich auch dem Spieler sagen, wenn etwas grob falsch gelaufen ist. Gerade im Nachwuchs, wenn du, sagen wir mal, eine Technik falsch anwendest oder eine Situation völlig falsch erkennst, ist es ja wichtig, das dem Spieler auch zu sagen, damit er nichts Falsches erlernt. Da ist ja auch die Frage wieder, wie mache ich das? Ich kann da reingehen und rumbrüllen und den fertig machen und beleidigen und sagen, der kriegt sowieso nie was in seinem Leben geschissen. Oder ich erkläre es einfach vernünftig mit einer ruhigen Stimme. Und natürlich auch da, es gibt ja Leute, Spieler, die brauchen vielleicht mal ein bisschen den härteren Weg, ne? Und manche halt eben nicht. Das ist auch wieder da das Thema. Und ich meine, als Trainer nicht versuchen, perfekt zu sein. Es wird immer irgendwas klappen oder nicht klappen. Da ist ja dann die Frage wieder, warum mache ich das? Ne? Will ich entwickeln? Dann ist das so. Dann passieren allen auch mal Dinge, die nicht gut sind und gut sind. Oder will ich halt einfach nur der General sein und einmal die Woche, zweimal die Woche die Macht haben über alle anderen? Wenn ich das erkenne, dann ist das auch in Ordnung. Wir müssen es ja immer erstmal akzeptieren. Und dann kann man sich aber selber hinterfragen. Ne? Es gibt viel Spielraum, du merkst das. Ne? Nur die eine Weisheit, sage ich, glaube ich, jetzt zum dritten Mal, die gibt es nicht.
Ja, und also neben dem, was man kann, jetzt schaue ich natürlich trotzdem irgendwo nochmal auf die Schwäche, aber was ich halt auch gerne bei Spielern beobachtet habe, ist, dass die Schwäche, die sie haben, ja auch oft der Grund für die Stärke ist, dann andersherum. Also wenn ein Spieler nicht so schnell ist, dass er vielleicht, weil er es anders lösen muss, ein sehr gutes Stellungsspiel hat oder weil er nicht so körperlich ist, gar nicht so oft in die Zweikämpfe rein muss auch. Also dass man auch diese Perspektive den Spielern nochmal aufzeigen kann. Und beim Beispiel Philipp Lahm, dass man auch, wenn man nicht der körperlichste Hühne da ist, dass man trotzdem gute Defensiv-Zweikämpfe führen kann. Ja.
Genau, oder auch offensiv einfach immer die richtige Entscheidung trifft. Ne? Ich meine, Philipp Lahm war ja viele Spiele fehlerfrei, also jetzt aus meiner Erinnerung. Wahrscheinlich sind da auch, wenn wir nochmal jetzt im Nachhinein drauf gucken würden, ne? So, das sind ja die Spieler, die ich noch so kenne, aus meiner, wo ich noch jünger war, ne? Philipp Lahm da oder halt auch andere. Ne? Das ist auch da wieder, es gibt einfach Unterschiede. Und du hast einen sehr interessanten Punkt gesagt. Es lohnt sich nämlich dann auch gerade das mal zu fördern, vielleicht auch, wenn jemand noch nicht so schnell ist, wenn du nämlich in dem Fall nur auf die Schnelligkeit die ganze Zeit setzt, werden die anderen Dinge auch zeitgleich vernachlässigt. Also zu früh nur da drauf zu gehen, ist dann auch wieder ein Thema. Das sehen wir ja oft. Diese Spieler sind im NLZ wahnsinnig schnell, aber dann kommt danach auch einfach nichts mehr, weil die anderen Dinge dann vernachlässigt werden. Und also wenn du merkst, jemand ist brutal schnell, aber der erste Kontakt, der fliegt halt dann 10 Meter weg oder sowas, ja, dann geht es ja vielleicht darum, das so hinzukriegen, dass er erstmal nur noch 2 Meter wegfliegt. Das ist ja schon mal dann viel. Weil wenn du den Rest dann über die Geschwindigkeit aufholst, es muss ja nicht perfekt werden, ne? Aber zumindest so, und dann wird es auch interessant, weil oftmals passiert das genau dann nicht und du verlässt dich zu früh darauf. Das sehen wir auch oft im Basketball, wenn die Größten quasi direkt Center sind, unterm Korb spielen, aber irgendwann wachsen die dann nicht mehr weiter und dann sind die zwar groß, aber können halt nichts anderes. Und dann bist du auch nicht mehr spielbar. Ne? Das heißt, da ist natürlich auch wieder zu schauen, okay, sind die Schwächen jetzt so eklatant, dass du gar nichts mehr hinkriegst, dann musst du natürlich daran arbeiten, aber eben mit dem Fokus primär auf die Stärken.
Dann kann man ja auch noch als Trainer, finde ich auch ein wichtiges Thema. Ich hatte mich mal mit Sebastian Kneißl, der ja auch bei DAZN mit moderiert, hatte ich mich mal unterhalten und im Podcast auch. Also da lohnt es sich auch nochmal reinzuhören. Und ich fand es total spannend, weil er hatte das Self-Leadership genannt und hatte nochmal betont, dass wenn du andere führen willst, dass du auch erstmal dazu in der Lage sein musst, dich selbst zu führen. Und dementsprechend ist mentale Stärke natürlich etwas, was nicht nur für die Spieler relevant ist, sondern auch für die Trainer. Und dementsprechend kann man diese Mindhacks vielleicht auch irgendwo für sich selbst nutzen, ja, um sich ja, selbst dann führen zu können. Also siehst du das auch noch als Anwendungsgebiet irgendwo und hast du da Tipps für Trainer oder Dinge, die wichtig sein könnten?
Ja, also du kannst alle Übungen für dich selber auch anwenden. Das ist jetzt nicht nur für Kinder, sondern auch da natürlich. Ne? Es ist halt wir haben versucht, es in der Sprache des jungen Fußballers zu treffen, eben weil wir nicht für alle schreiben wollten, weil da sind die Sportarten dann doch zu verschieden. Ne? Gleichzeitig gilt es auch für alle anderen Sportarten. Du kannst aber auch das dir natürlich angucken, auch rauszufinden, quasi wenn du so anfangen willst, Bewusstsein, wie finde ich denn zu mir? Ich gucke mal kurz rein, weil ihr etwas Passendes haben in dem Bereich. Ja, auch da, ne? Zum Beispiel, das ist ja gleich Mindhack 1, das Erfolgstagebuch, ne? Dass ich mir als Trainer auch überlege, was habe ich gut gemacht, ne? Und dann, was habe ich heute gelernt, ja? Dass ich nicht sage, was habe ich schlecht gemacht, sondern dass ich sage, was habe ich gelernt. Das ist ja im Prinzip schon etwas. Das kannst du natürlich auch als Übung nehmen. Und dann kannst du dir das auch aufschreiben, dass du einfach so eine Art Reflexion hast. Ne? Es geht gar nicht darum, sich da total in Richtung zu manipulieren. Es geht um Reflexion. Ne? Das wissen wir ja schon von den alten Stoikern, dass das eine gute Technik ist. Also es ist ja, gibt es nichts Neues. Es gibt seit 2000 Jahren oder vielleicht sogar länger, dass ich mir überlege, so, ne? Und dann, was kann ich vielleicht besser machen? Und das ist dann so, ich mache das über eine lange Sicht. Ich gucke mir das einmal mal ein paar Wochen an und optimiere immer so ein bisschen was. Ne? Klar, und wenn du natürlich davon redest, da weiß ich nicht, ob wir da einen passenden Mindtag zu haben, aber es geht darum, Vorbild zu sein. Ja, also heute Nacht war ja oder gestern Abend war ja das Finale Paris-Chelsea, ne, von der Club-WM. Und hinterher sind da ja noch der Trainer ist ja noch mit drauf und so weiter und hat dann noch einen, so wenn ich richtig gesehen habe, halb geschlagen. Ist natürlich die Frage, wie man dann von seinen Spielern verlangen kann, das nicht zu machen. Ne? Wenn ich Vorbild sein möchte. Also ich muss es vorleben, natürlich auch manchmal vergreifst du dich im Ton. Manchmal gehst du vielleicht drüber, aber jetzt so Gewalt oder sowas kann ich schlecht von meinen Spielern oder meinen Fans verlangen, dass sie das nicht machen sollen, wenn ich es selber so vorlebe. Ne? Also Führung, Disziplin fängt ja immer bei einem selbst an. Das heißt, wenn ich als Trainer auf Pünktlichkeit Wert lege, sollte ich auch pünktlich sein. Ne? Und das kann ich auch wieder reflektieren oder auch eine Übung, die wir noch drin haben, die finde ich ganz interessant, weil die genau auf diesen defizitären Ansatz mal geht. Das ist diese Not-to-Do-Liste. Die habe ich mal gelesen in einem anderen Buch, also die Idee ist nicht von uns gekommen. Da geht es darum, was darf ich konkret mal nicht machen? Weil es fällt Leuten einfach. Es ist einfacher, ne? So nicht, was kann ich gut, sondern meistens, was kann ich nicht gut. Aber in dem Fall drehen wir das Ganze mal um und nutzen das dann für uns, dass wir genau das wissen. Was sollte ich nicht vorm Spiel machen? Als Trainer, wenn ich Sonntag um 10 spiele oder Samstag um 10, sollte ich vielleicht nicht Freitag bis 4 Uhr saufen gehen. Ne? Schon mal das ist schon mal eine gute Erkenntnis, ja? Ne? Ich meine, für die meisten ist es logisch, aber manchmal schadet es ja nicht, das nochmal aufzuschreiben oder sich klarzumachen. Oder ich sollte nicht unpünktlich sein, wenn ich damit ein Thema habe. Das heißt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich das in den Griff kriege. Oder ich achte konkret darauf, nicht auszuflippen. Ne? Vielleicht habe ich ja ein Aggressionsproblem. Ja? Das sind so Dinge, die kann ich mir auch aufschreiben. Oder ich kann auch als Spieler abends keine Süßigkeiten mehr essen am Freitag, weil ich weiß, dann schlafe ich schlecht. Ne? So, das ist teilweise wirklich banal, aber es ist natürlich gut. Also das eine wäre jetzt natürlich Vorbild und das andere wäre auch diese Reflexion, die ich, glaube ich, hier mal als konkrete Übung mitgeben könnte, also was muss ich tun, damit ich Vorbild bin? Eine einfache Frage, dann kommen mit Sicherheit drei, vier Sachen raus. Die findet man relativ schnell, wenn man mal nachdenkt. Die meisten Menschen wissen ja, was bei ihnen los ist, wenn sie drüber nachdenken und sich mal die Zeit nehmen. Die sind ja nicht blöd. Die meisten Trainer ja auch nicht, sondern es ist schon machbar. Oder reflektiere einfach nochmal meine Übungen, meine Gedanken und auch nicht darum, auf mir rumzuhacken und zu sagen, Mann, da war ich heute wieder ein Loser, sondern einfach nur, okay, was habe ich gut gemacht? Ein, zwei, drei Sachen, um zu sehen, hey, ich habe ja auch was gut gemacht, auch als Trainer. Ne? Das war gut heute von mir. Ich kann ja auch fragen, was habe ich heute gut gemacht? Ja, was war gut? Und dann, was habe ich gelernt? Ganz konkret nicht, was habe ich schlecht gemacht, sondern was habe ich gelernt? Und dabei versuche ich mein Training, mein Coaching immer weiter zu entwickeln.
Ja, ich finde auch fünftens Umgang mit Fehlern für Trainer sehr wichtig, weil du ja als Trainer dauerhaft irgendwie, also ich habe mir den Mindtech jetzt nicht konkret angeguckt, aber einfach den Umgang mit Fehlern als Trainer irgendwie, ja, dass man sich damit auseinandersetzt, weil du ja dauerhaft Entscheidungen treffen musst irgendwie und da wird mit Sicherheit dann auch nicht jede Entscheidung immer perfekt sein. Und keine Ahnung. Als Trainer, ich kenne das dann auch, dass man dann gerne mal ein bisschen länger darüber nachdenkt, da hätte man das ein bisschen anders machen sollen, gerade wenn es irgendwie ein wichtiges Spiel war. Ja, dementsprechend glaube ich, ist das auf jeden Fall nochmal ein
Und
sehr
das ist ja auch ganz
wichtiger.
interessant, wenn du sagst, was ist da passiert, was hätte ich besser machen sollen. Du fängst ja an, dann dieses Inner Game zu spielen, ne? Also du malst dir Szenarien aus, die immer schlimmer, oder das kennen viele Leute vielleicht, manche auch nicht. Ich kenne das von mir selber. Ich male mir die Dinge aus, was wäre, wenn, oder was hätte ich besser machen sollen. Und es verstärkt sich immer so, ne? Nein, was passiert ist, ist passiert. Da wäre dann eine Übung die Fehleranalyse. Ne? Was ist passiert? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und was habe ich überhaupt in meiner Hand? Ne? Das ist ja auch so, weil oftmals, was wir selber bei uns ja als Riesenthema sehen, haben andere gar nicht wahrgenommen. Und so ist es ja auch in dem Buch, das haben ja auch Top-Sportler, darum haben wir die mit reingenommen, die haben ja auch Themen damit. Das ist nicht so, dass die ja als Meister vom Himmel gefallen sind und auf einmal die Besten waren. Ne? Also, wenn wir uns angucken, wie lange wollte Cristiano Ronaldo die Champions League mit Real Madrid gewinnen und wie lange hat es nicht funktioniert? Und auf einmal ist dann so quasi der Groschen gefallen. Ne? Manchmal dauert es, oder? Wir haben es ja andere Sportart, ich würde es trotzdem gerne mit reinnehmen. Gestern war ja Wimbledon-Finale. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ob es andere gesehen haben. Sinner gegen Alcaraz, die 1 gegen die 2. Die haben vor ein paar Wochen bei den French Open schon gegeneinander gespielt. Sinner hat zwei Sätze geführt und hat dann das Match noch verloren. Mit drei Sätze gegen sich. So, und jetzt spielst du wieder gegen den gleichen und du hast auf einmal wieder diese Stimme im Kopf, die dann sagt: Scheiße, ich bin nah dran. Letztes Mal war ich das auch und auf einmal verändert sich ja alles, ne? Das kann ja dich richtig runterziehen und du hast den Platz, das Spiel auf einmal im Kopf verloren und gar nicht von deinen Möglichkeiten, ne? Und da natürlich auch mal sich weiterzuentwickeln, das ist ja auch ein Thema. Was habe ich damals gemacht? Was kann ich heute anders machen? Weil das sind ja dann gerade auf dem höchsten Level Kleinigkeiten, ne? Das sind ja keine Riesendinge mehr. Du da rausholst.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde abschließend nochmal, ja, bevor wir zur eigentlichen Abschlussfrage kommen, nochmal fragen, ob irgendwas vielleicht untergegangen ist. Also gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du den Hörern mitgeben?
Im Prinzip, nee, eigentlich, also. Ja, doch schon. Vergesst die Freude und den Spaß nicht am Fußball, ne? Auch wenn alles mal ernst sein darf und es um Entwicklung geht, vergesst den Spaß nicht. Oft wird ja gesagt, das finde ich auch so lustig immer, ja, die Fußballer, die machen das ja nur des Geldes wegens, ne? Oder das geht ums Geld und die wollen alle einen Profi. Ja, aber wenn wir mal zurückdenken, kein Achtjähriger fängt mit Fußballspielen an, weil er Geld verdienen will. Das ist für einen Achtjährigen überhaupt gar kein Thema, weil er es gar nicht einordnen kann. Das mag sein, dass das irgendwann ist. Du gehst nach Saudi-Arabien, weil du da nochmal, muss man aber auch verstehen, vielleicht die Perspektive. Ich meine, wenn du da 3 Jahre spielst, haben deine Familien auf Generationen ausgesorgt, ne? Also, aber. Ich würde sagen, vergesst den Spaß und die Freude nicht. Am Ende des Tages muss man auch mit Mentaltraining oder mit Mindtext nicht übertreiben. Das ist so ein Thema für 5 bis 10 Minuten am Tag und dann ist auch gut, ne? Dann sollte man abschalten, meiner Meinung nach, ja, weil lieber da, warum? Ich meine, du putzt dir auch nicht einmal im Monat 8 Stunden die Zähne. Ne? Du machst es morgens 2, 3 Minuten abends und dann ist eigentlich das meiste damit erledigt. Ja, manchmal vielleicht noch mittags, wenn man will, muss man aber nicht oder weiß ich nicht was, ja. Und das ist genau das Thema. Also ein bisschen kann viel helfen, aber nicht übertreiben. Also viel hilft dann nicht unbedingt viel, sondern die Regelmäßigkeit ist entscheidend. Und was ich noch mitgeben wollte, wirklich vergesst den Spaß nicht. Habt Freude bei dem, was ihr macht. Darum geht es letztendlich.
Ja, sehr cool. Und dann ist meine Abschlussfrage immer, ja, was war dein schönster Moment als Trainer? Also ihr arbeitet ja auch mit Athleten zusammen, also wirst du ja da einen haben. Ja.
Im Fußball oder allgemein im Sport? Wir haben ja auch andere Sportler.
Gerne allgemein, ja.
Gerne allgemein. Der schönste Moment war auf jeden Fall, als ich gesehen habe, dass ein Sportler von uns tatsächlich nach einigen Jahren seinen Traum erreicht hat und mal einen Profivertrag unterschrieben hat, nicht unterschieden, unterschrieben hat, wo du siehst, dass die Träume in Erfüllung gehen, weil es zeigt, wenn wir arbeiten und versuchen, können Träume auch wahr werden. Das war für mich auf jeden Fall der schönste Moment, wo ich jetzt zumindest einen kleinen Anteil dran hatte.
Sehr cool. Und dann auch nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir viel Spaß gemacht und für die Hörer auch. Ich habe noch Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.